Liebe Freunde und liebe Geschwister hier in Detmold im Lipperland, ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Ich hatte vor, weiß ich nicht, etlichen Monaten oder wann das war, mal einen Anruf vom Robert bekommen und er hat mich gefragt, ob ich zu euch kommen mag und ich habe gleich Ja gesagt. Und ich möchte mit euch heute ein wenig aus meinem Leben erzählen und das aber auch mit der Verkündigung verbinden. Ich bin in Gütersloh geboren und Siegfried und Gudrun kennen mich, glaube ich, vom ersten Tag meines Lebens an und wissen, als ich noch in den Windeln lag. Und ich kann mich erinnern, dass wir irgendwann mal in der Kindersabbatschule einen Merkvers hatten. Ich weiß nicht, ob es sowas noch gibt, aber früher gab es Merkverse. Vielleicht habt ihr, als ihr klein wart, auch Merkverse gelernt. Ja? Die musste man dann auswendig lernen und am nächsten Sabbat wurde man dann gefragt, und wer die dann ordentlich aufsagen konnte, der hat irgendwie so ein Fleißbienchen oder so, irgend so was Kleines, Hübsches bekommen. Also man hat so manchmal so Büchlein gehabt, da konnte man auch was reinkleben. Für uns Kinder war das immer eine schöne Sache. Kennt ihr, ne? So. Also frage ich euch mal, habt ihr früher mal den Merkvers auswendig lernen müssen, was in Micha 6, Vers 8 steht? Jetzt nicht in der Bibel nachgucken, hier nur aus der Erinnerung. Ich lese den Text gleich vor. Also Micha 6, Vers 8, ich kann mich noch sehr gut erinnern, das ist einer der Merkverse, die im Langzeitgedächtnis geblieben sind. Die meisten Merkverse, muss ich zu meiner Schande gestehen, sind dann irgendwann nach 2, 3 Wochen wieder weg gewesen. Ist euch auch so gegangen, ne? Ja. In Micha 6, Vers 8 steht, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Wahrscheinlich jetzt erinnert sich der eine oder andere, wie das jetzt weitergeht, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Ja, dieser Merkvers. Ich habe diesen Merkvers nicht vergessen, aber es gab eine Zeit in meinem Leben, da wollte ich mich daran eigentlich nicht mehr so gern erinnern. Und so erzähle ich euch ein wenig aus meinem Leben. Ich besuchte das Seminar, das theologische Seminar auf der Marienhöhe. Und als ich dann fertig war und den Abschluss in der Tasche habe, da ging ungefähr zu der Zeit die Grenze auf, das war Anfang der 90er Jahre. Der Ostdeutsche Verband wurde mit dem Norddeutschen, also mit dem Westdeutschen Verband in den Norddeutschen Verband zusammengelegt, das war so 91, 92, ihr wisst das vielleicht. Und irgendwann kamen dann der Bruder Rupp und der Bruder Pöhler zu mir und sagten, Markus, ihr seid eine große Abschlussklasse, du bist der Benjamin, wir haben nicht genug Geld, alle Absolventen anzustellen. Ja, ich war ein wenig unangenehm berührt, wisst ihr, Geschwister. Ich war der Zweitbeste mit den akademischen Leistungen von 18 Leuten, die wir abgeschlossen hatten und dachte, was für eine Ungerechtigkeit, dass es mich genau treffen soll, wo ich doch einen sehr guten Abschluss, ein sehr gutes Diplom gemacht habe. Ja, und dann tagte da nochmal eine Kommission und sagten, ja, du bist ja in deiner Persönlichkeit auch nicht so reif, du hast ja gleich nach dem Abitur Theologie studiert, bist ja noch ein bisschen jung, vielleicht lernst du erst mal noch etwas Ordentliches. Und das wurde mir ja natürlich vorher schon auch gesagt, aber ich wollte das nicht so ganz wahrhaben. Ich war doch ziemlich eigenwillig, muss ich gestehen. Und so dachte ich mir, nee, also wenn ihr mich jetzt nicht haben wollt, das ging so tief in mein Herz und verletzte mich ungemein. Und ich suchte dann nach anderen Möglichkeiten. Ich bin heute in der Wirtschaft ein erfolgreicher Manager und bin inzwischen Wirtschaftsingenieur. Aber damals kränkte mich das so tief und ich dachte, wie kann man das politisch am besten lösen? Ihr kennt doch politische Lösungen, die man so aus dem Fernsehen, aus der Politik oder der Wirtschaft kennt. Also wie kann man jetzt, wenn man tief in seinem Herzen verletzt ist, dieser Schmach entgehen, dass alle so denken, schau, da ist der Witte, der ist von den 18 Leuten derjenige, den sie nicht angestellt haben. Also ich konnte das in meinem jungen Herzen mit 23 Jahren nicht verkraften. Und dann dachte ich, wenn man das elegant macht, dann verschwindet man so von der Bildfläche, damit keiner redet. Ne? Ihr kennt sowas. Ne? Also wenn man irgendwo ist, dann verschwindet man am besten ganz elegant, dann ist man so aus dem Kreuzfeuer und dann dachte ich mir, na gut, dann studiere ich einfach weiter und habe mich in Newbold angemeldet und war von der Bildfläche verschwunden. Gesagt, getan. Und nach Newbold dachte ich so, jetzt kannst du wenigstens ordentlich Englisch sprechen, bin ich weiter in die USA gezogen, nach Kalifornien. Und Geschwister, das war der letzte Moment, wo ich für viele Jahre eine Adventgemeinde von innen gesehen hatte. Ich war danach 17 Jahre kein Adventist mehr. Ich bin zwar nie ausgetreten, die Kalifornier dort in südlich von Los Angeles waren anständige Adventisten, die haben mich nicht ohne mein Wissen ausgeschlossen, die haben den Brief dort die 17 Jahre lang brav liegen lassen, aber im Herzen und mit meiner Verbindung zur Gemeinde und zu Gott war ich nicht mehr dabei. Und was war geschehen? In meinem Herzen war ich ziemlich stolz gewesen, ohne dass ich das wirklich verstanden habe. Und dieser Stachel, diese Schmach, was mir damals die Brüder dort aus dem Verband so angetan hatten, wie ich das damals empfand, das saß sehr, sehr tief. Nicht, dass ich heute noch ein Problem damit hätte oder dem Bruder Rupp oder dem Bruder Pöhler das in irgendeiner Weise nachtragen würde. Aber damals, so Anfang 20, so stürmisch und wie ich war, dachte ich, was für eine große Ungerechtigkeit. Ich erhielt dann in Newbold noch einen Anruf aus Hannover, ob ich denn für 80% des Lohnes nach Jena gehen wollte. Da war ich dann doppelt gekränkt, weil ich doch aus dem Westen war. Warum sollte ich jetzt für 80%, so wie die Ostdeutschen, für weniger Lohn arbeiten? Ja, Geschwister, aber all das hat nur offenbart, dass mein Herz nicht demütig war. Es war Stolz, steht ihr? Aber ich habe das damals so nicht gesehen. Naja, und irgendwann dachte ich, ich hatte verschiedene Tätigkeiten. Ich war in Polen an einer Universität tätig, als Dozent und als Medienpädagoge in Berlin. Und das war eine recht brotlose Kunst und dann dachte ich mir, studierst noch mal was Ordentliches und ich bin dann nach London gegangen und habe dort Wirtschaftsingenieur studiert, damit man eben auch von seiner Arbeit leben kann. Und beruflich ging alles wunderbar, aber in meinem Privatleben all die Jahre ging es eigentlich wie in so einer Achterbahn, ganz schwierig rauf und runter. Und irgendwann fing ich an, wieder mich zu erinnern, was hast du denn damals so als Kind alles gelernt? Ja, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nämlich Gottes Wort halten, das habe ich bestimmt nicht getan. Liebe üben, sehr selektiv, vielleicht gerade zu der Herzensflamme, der ich gerade den Hof gemacht hatte. Ob das Liebe war, würde ich heute auch bezweifeln. Das war nämlich eher Selbstsucht, die vielleicht in feuriger Leidenschaft sich ausdrücken wollte. Und demütig, liebe Geschwister, war ich bestimmt 15 Jahre später immer noch nicht. Und dann fing ich an, mich zu erinnern, was ich alles so als Kind aufgenommen hatte. Und ich dachte, ja, so wie der verlorene Sohn, ich will Gott suchen. Aber ich hatte mir geschworen, mit den Adventisten will ich grundsätzlich nie, nie wieder etwas zu tun haben. Wenn ihr mich damals gefragt hättet, ob der Sabbat der richtige Tag wäre, hätte ich gesagt, ja. So eine kognitive Dissonanz würde ich das nennen. Ich habe gesagt, ja, ja, das ist der richtige Feiertag, aber ich bin da schön essen gegangen, einkaufen, alles Mögliche, auch arbeiten, egal wie. Passt eigentlich nicht zusammen, aber irgendwie habe ich das so verdrängt in meinem Kopf. Und als ich dann eine Gemeinde gesucht habe, dann bin ich erst in eine freie evangelische Gemeinde gegangen. Das gefiel mir so eine Weile ganz gut. Ich zog dann nochmal um und in einer anderen Stadt suchte ich mir wieder eine Gemeinde. Dann war ich mal bei Baptisten und sagte, ja, die sind ja auch noch ganz solide, da kannst du ja auch mal eine Weile hingehen. Das war aber ein recht trauriger Gottesdienst, da war überhaupt kein Leben, das gefiel mir überhaupt nicht so nach meinem inneren Empfinden. Und irgendwann kam ich dann so über diese baptistische Gemeinde in eine andere baptistische Gemeinde, das waren so ehemalige Baptisten und das war so eine Feiergemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was eine Feiergemeinde ist. Auf jeden Fall haben die recht gut gefeiert. Da wurde auch ein bisschen flottere Musik gespielt und da bewegte man sich schon mal ab und zu in seinem Rhythmus. Und da gab es auch ein paar charismatische Elemente. Und vielleicht hat der ein oder andere mit dieser Art von Gottesdienst schon mal Kontakt gehabt. Und ich versuchte mit aller Kraft in diese Gemeinde hereinzukommen und meldete mich dann bei einem der Leiter dort und die hatten so ein Programm, das nannten die so Emmaus-Jüngerschaft, also wenn da ein Interessierter kam, dann wurde dem ein Bruder zugeteilt. Also mir wurde dann ein Bruder zugeteilt, dass wir so zu zweit den Weg quasi gehen, wie die beiden Jünger nach Emmaus. Und ich versuchte immer, diesen Mann dort zu treffen, zu kontaktieren. Ich bekam seine E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Aber wenn ich da war, war er nicht da. Und wenn er da war, war ich nicht da. Irgendetwas kam immer dazwischen. Und irgendwann ging ich dann zu einer Schwester dort in der Gemeinde, die hatte so das Hauskreiswesen unter sich, so eine Hauskreisleiterin, und sagte, du, liebe Schwester, also mit diesem Emmaus-Programm, das funktioniert nicht. Nichts gegen den Bruder, manchmal bin ich verhindert, manchmal er, aber irgendwie kommen wir nicht zusammen. Teil mir doch mal einen Hauskreis zu. Naja, dann wurde ich so einem Jugendprediger dort zugeteilt und ging da auch hin. Und auch dort fand ich nicht wirklich in diese Mitte der Gemeinde und ich strengte mich richtig an. Und ich erinnere mich noch, je mehr ich versuchte, in diese Gemeinde hineinzukommen und ich wollte dort einfach Glied sein und anerkannt sein und mich einbringen mit meinen Fähigkeiten und Gaben, es war wie vernagelt. Jede Tür, die ich auch versuchte, irgendwie hindurchzugehen, ich habe das wirklich probiert. Es ging nicht, aber ich fühlte mich ganz wohl in dieser Gemeinde. Ja, und besonders sprachen mich diese Gottesdienste an, weil sie eben mein eigenes emotionales Bedürfnis so entsprechend adressierten. Und ich möchte heute mit euch eine Geschichte aus dem Alten Testament studieren und ich erzähle meine eigene Geschichte im Laufe der Predigt noch weiter, also ihr werdet noch weiter davon hören. Und ich lade euch ein, mit mir 2. Samuel Kapitel 6 aufzuschlagen. 2. Samuel Kapitel 6. Ich lese nach Schlachter und dort zunächst die Verse 1 bis 5. 2. Samuel 6, die Verse 1 bis 5. Und David versammelte nochmals alle auserwählten Männer in Israel, 30.000. Und David machte sich auf mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, von Baale Juda und von dort die Lade Gottes heraufzuholen, bei welcher der Name angerufen wird, der Name des Herrn der Herrscharen, der über den Cherubim thront. Und sie setzten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und holten sie aus dem Hause Abinadabs, das auf dem Hügel war. Ussa aber und Achio, die Söhne Abinadabs, lenkten den neuen Wagen. Und sie führten sie aus dem Haus Abinadabs weg, das auf dem Hügel war, und begleiteten die Lade Gottes. Achio aber ging vor der Lade her. Und David und das ganze Haus Israel spielten vor dem Herrn mit allerlei Instrumenten aus Zypressenholz und Zittern und Harfen, mit Tamburinen und mit Schellen, und mit Zimbeln. Also, was haben wir da für eine Situation? Das ganze Volk Gottes möchte fröhlich zusammenkommen, um anzubeten. Und den Wunsch, den David in seinem Herzen hegte, das war ja ein richtiger Wunsch. Und wenn wir genau nachlesen, wie sie das machten, dann haben sie einen Wagen genommen, wo sie sagten, wohl, da stellen wir jetzt die Bundeslade drauf und bringen die sozusagen nach Hause, denn David wollte ja in der Stadt Gottes die Bundeslade heimholen, um eben Gott später einen Tempel zu bauen. Ihr wisst, dass Gott ihm nachher sagte, dass das sein Sohn Salomo aber tun sollte, weil an seinen Händen eben zu viel Blut war. So, an sich eine ganz freudige Situation und alle kommen zusammen. Und in Vers 5 lesen wir auch, dass sie dort richtig mit viel Musik und verschiedensten Instrumenten Gott gelobt haben. Und interessant ist, wenn wir die Vorgeschichte lesen, weil jede Geschichte hat ja eine Vorgeschichte, dann sehen wir, dass das Volk Israel es genauso machte wie die Philister. Kennt ihr noch diese Geschichte, wie diese Lade überhaupt in das Haus Abinadabs kam? Ich kann mich erinnern, auch diese Geschichte gab es in der Kindersabbatschule. Eine ganz tolle Geschichte. Ich habe das auch früher als Kind aus Menschen in Gottes Hand sehr, sehr gern gehört. Da fühlte ich mich immer so im Triumph, weil Gott auf unserer Seite war. Das war nämlich so, die Philister sind ausgezogen, mal wieder zu einem ihrer räuberischen Kreuzzüge, und irgendwann haben sie sich gedacht, jawohl, wenn wir die Bundeslade mitnehmen, die hatten so eine magische Vorstellung, also wenn man diese Lade in Besitz bekommt, dann hat man quasi übernatürliche Kräfte und die kann man dann für sich nutzen. So hatten sie sich das in ihrem philisterischen Glauben gedacht. Und dann zogen sie einmal aus und das Volk Gottes war bestimmt nicht sehr treu und dann nahmen sie die Bundeslade mit und stellten sie bei sich im Tempel auf. Und dann kam immer der schönste Teil dieser Kindergeschichte. Ja? Also die Bundeslade wird vor ihren Gott Dagon gestellt und in der ersten Nacht, also dann kommen morgens die Priester rein in den Tempel und stellen ganz erschrocken fest, bums, da lag der Dagon auf der Nase. Und ich fand das immer so schön, weil die Bundeslade war stärker und unser Gott war stärker und der böse Gott Dagon, der musste eben auf die Nase fallen. So, und dann kommen die Priester hin und stellen ihren Gott wieder auf, um die Ordnung bei den Philistern wieder herzustellen. Und ihr wisst das sicherlich alle ganz genau, was passiert in der nächsten Nacht. Der Dagon fällt wieder auf die Nase, aber diesmal zerfällt er in die Stücke. Also da war nichts mehr. Das war eine vernichtende Niederlage. Und dann dachten sich die Philister, das wird schwierig. Und dann hat Gott noch etwas getan. Die bekamen so Beulen, ne? so Ausschläge. Also ein richtiger Fluch. Und dann besannen sich die Philister und sagten, also wir dachten zwar, dass wir magische Kräfte bekommen, wenn wir diese Bundeslade haben, aber wir machen am besten jetzt einen Versuch. Und diese Priester von den Philistern sagten, pass mal auf, wir nehmen jetzt Kühe, ja, die wurden getrennt von ihren Kälbern und normalerweise wollen Mutter und Kind ja immer zusammen sein und wir machen jetzt ein Experiment, wir stellen jetzt die Bundeslade auf einen Wagen und wenn jetzt diese Kühe in dem Gespann sozusagen Richtung Israel laufen, dann wissen wir, dass das wirklich der Gott Israels ist, der da eingreift. Und wenn die Kühe aber zurücklaufen zu ihrer Familie, dann wissen wir, dass hier kein Gott mit seinem Wirken im Spiel ist. Hier eine faszinierende Geschichte. Und kaum wurden die Kühe losgelassen, was passierte? Im Galopp, sodass die kaum hinterher konnten, sozusagen, wenn ihr mit 220 auf der rechten Spur auf der Autobahn unterwegs seid, das tut ihr nicht, ne? Also so richtig, am Sonntagmorgen, wenn kein Verkehr ist, haben die Kühe Gas gegeben und schneller als wir denken konnten, waren sie an der Grenze. Und schwupps, an der Grenze zu Israel blieben die Kühe stehen. Also eine größere Machtdemonstration Gottes konnte es nicht geben. Und weil dann die Lade dort eben erstmal zwischengelagert wurde, dachte sich David, naja, die kann ja nicht ewig dort stehen bleiben im Hause des Abinadabs. Und die Geschichte hat allerdings noch eine interessante Wendung. Lesen wir mal weiter in Versen 6 und 7. Und als sie zur Tenne Nachrons kamen, griff Usa nach der Lade Gottes und hielt sie fest, denn die Rinder waren ausgeglitten. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa und Gott schlug ihn dort, wegen des Vergehens. So starb er dort bei der Lade Gottes. Das ist jetzt der schwierige Teil unserer Geschichte. Plötzlich ging etwas schief. Und Ussa war sicherlich ganz aufrichtig in dem, was er tat. Er wollte doch nur helfen und die Lade abstützen. Und trotzdem war es nicht richtig, was er tat. Und wir fragen uns, warum hat Gott so hart durchgegriffen? Und David, so lesen wir später, der haderte richtig mit Gott. Wie kann das sein, dass wir etwas Gutes wollen und der Ussa auch noch versucht, die Lade Gottes zu stützen und Gott auf diese Weise antwortet? Die ganze Menge, die eben noch froh getanzt und gejubelt hatte mit allerlei Instrumenten, die erschrak und kam in eine Schockstarre. Und wenn wir nachlesen im vierten Buch Mose, dann heißt es dort ausdrücklich, dass nur die Söhne Kehats kommen sollen, um die Lade zu tragen. Nie hat Gott irgendwie den Befehl gegeben, die Lade auf einen Wagen zu stellen und diesen Wagen mit Kühen ziehen zu lassen. Es gab zwar die Anweisung, dass es einen Wagen gab mit Rindern, aber der war dafür bestimmt, die Vorhänge, die Bretter und die Pfeiler der Stiftshütte zu transportieren. Also es war gedanklich den Leuten schon irgendwie vertraut, dass wenn man die Bundeslade transportieren wollte, dass es dann Rinder gab und Wagen. Aber eben nicht für die Bundeslade selbst, sondern für die Stiftshütte. Aber die Söhne Kehats, die hatten nichts, mit dem sie die Lade transportieren sollten, außer die Stangen. Und sie sollten sie auf ihren Schultern tragen. So steht es in 4. Mose 7, Vers 9. Also die Art, wie sie dort die Bundeslade von Kirjat Jearim abholten, wo der Abinadab wohnte, war eindeutig gegen den erklärten Willen Gottes. Und den Söhnen Kehats war auch ganz klar gesagt, dass sie die Lade niemals berühren sollten, sondern diese Stangen, die wurden an der Seite, waren befestigt und die wurden auch normalerweise nicht weggenommen, die Stangen. Das heißt, sie durften nur an den Stangen die Lade anfassen. Also Gott hatte ganz, ganz genaue Anweisungen gegeben. Und ich frage mich, und ich erzähle das bewusst aus meiner eigenen Lebensgeschichte. Was bedeutet das heute für uns als Adventgemeinde? Ich frage mich, ich klage niemanden an, ich stelle mich selber unter dieses Wort. Was bedeutet das für uns heute als Adventisten? Kann es sein, dass wir heute auch Dinge nicht so tun, obwohl wir genau wissen, dass wir sie tun sollten? Kann es sein, dass wir gewisse Dinge auch nicht mehr studieren und sie deswegen auch gar nicht mehr im Bewusstsein sind, wie Gott es eigentlich vorgesehen hatte? Kann es sein, dass wir Fragen des Lebensstils, der Ernährung, wie wir uns kleiden, welche Medien wir konsumieren, Freizeitgestaltung, alles Mögliche, dass wir die so weit in unsere Privatsphäre verschoben haben, dass wir sagen, das geht Gott eigentlich gar nichts an, was Gott dazu gesagt hat. David hatte es sehr gut gemeint. Und ich möchte die Predigt mit dem Titel benennen, aufrichtig, aber nicht richtig. Gott konnte den Dienst Davids nicht annehmen, weil er eben den Forderungen Gottes so nicht nachgekommen war. Und die Philister hatten keine Kenntnis darüber, wie sie die Bundeslade transportieren sollten. Und deswegen konnte Gott das segnen. Aber wenn wir, liebe Geschwister, die wir Dinge anders wissen, genauso kopieren wie unsere anderen Freunde aus anderen Kirchengemeinden, dann muss das nicht unbedingt richtig sein. Und ich sage euch das deswegen, weil ich selber in verschiedensten Glaubensgemeinschaften war. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich 2011 wieder Adventist wurde. Die Israeliten besaßen damals ein klares Verständnis darüber. Und wenn der Ussa oder auch sein Bruder oder ihr Vater Abinadab nicht mehr genau wussten, was sie taten, so war das doch irgendetwas, dass wenn wir uns mit gewissen Dingen lange Zeit nicht mehr beschäftigen, dass wir dann ein wenig abstumpfen und irgendwer gar nicht mehr genau wissen, was Gott eigentlich wollte. Und wenn wir nachlesen im Geist der Weissagung, dann heißt es hier in dem Buch Die Engel, da wird das beschrieben, Ussa war ärgerlich über die Ochsen und er bewies einen Mangel an Vertrauen in Gott. Und als ich darüber nachdachte, sagte ich, ja, wenn Gott die Lade beschützen will, dann braucht er keinen Menschen, der in gut gemeinter Absicht das Falsche tut. Gott könnte einfach nur ein Wort sprechen und selbst wenn die Kühe vom Weg abkommen und schräg in den Graben und in das Feld laufen, so kann Gott nur in einem Augenblick die Lade schützen. Wenn wir weiterlesen, Vers 8 bis 10, David aber entbrannte darüber, dass der Herr mit Ussa einen solchen Riss gemacht hatte. Darum nennt man diesen Ort Peres Ussa bis zu diesem Tag. Und David fürchtete sich vor dem Herrn an jenem Tag und sprach, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Deswegen ließ David die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt Davids hinaufbringen, sondern ließ sie beiseite führen in das Haus Obed-Edoms des Gathiters. Also David entbrannte darüber. Geschwister, ich wäre auch entbrannt. Ich hätte Gott, glaube ich, angeklagt und gesagt, was für eine Ungerechtigkeit. Wenn ich es aufrichtig meine, dann muss Gott das doch segnen. Und Geschwister, ich habe es auch aufrichtig gemeint, bis zu einem gewissen Grad, als ich dann anfing, Gott zu suchen. Ich war schon aufrichtig, aber ich war nicht bereit, mein Herz komplett Gott zu übergeben. Und es war dann im Sommer 2011, es war an einem Sonntag, Vormittag und es war ein Julitag. Die Sonne schien so schön wie heute und ich hatte so große Fenster in meinem Apartment und dann dachte ich, ach, heute ist so ein schöner Tag, heute gehst du mal nicht in den Gottesdienst, weil ich habe ja so eher nach dem Lustprinzip in meiner religiösen Erfahrung gelebt und dachte, heute brauchst du das mal nicht, kannst ja auch ein bisschen draußen spazieren gehen, auch da kann man Gott sehr nahe kommen. Und so saß ich erst noch und schlief aus und gegen späteren Vormittag saß ich auf meinem Bett und ich muss bekennen, liebe Geschwister, ich suchte zwar Gott, aber nicht so, dass ich jetzt die Bibel genommen hätte und es wirklich studiert hätte, was Gott von mir will, sondern ich lebte einfach eher so eine emotional aufgeladene Frömmigkeit, die mir ab und zu eben ein gutes Gefühl und eine gewisse Nähe zu Gott vermitteln sollte. Aber ich habe mich nicht wirklich um das Wort Gottes bemüht. Und an diesem Sonntagvormittag, ich überlegte noch, so soll ich beten oder nicht und soll ich in der Bibel lesen oder nicht. Das ließ ich einfach so kommen, wie es gerade meinem inneren Impuls entsprach. Und dann wurde es plötzlich still und es war draußen natürlich ruhig am Sonntagmorgen. Ich hatte die Tür weit auf, weil es schön warm draußen war und plötzlich hörte ich eine Stimme, die sehr klar und deutlich zu mir sprach und die sagte mir, du aber verkündige die dreifache Engelsbotschaft. Ich war schockiert. Ich wusste so viel aus meinem Theologiestudium viele, viele Jahre zuvor, dass es nur eine Gemeinde gibt auf der ganzen Welt, die Erkenntnis darüber hat, was in Offenbarung 14, Verse 6 bis 12 steht und was das wirklich bedeutet. Aber mein Herz war trotzig. Ich war noch nicht bereit. Und irgendwann sprang ich dann auf von meinem Bett und sagte nein, obwohl ich eigentlich hätte realisieren müssen, dass Gott selbst hier eingriff und zu mir sprach. Aber ich konnte diesen Morgen nicht mehr vergessen, Geschwister. Es arbeitete in meinem Herzen ohne Ende. Und ich rang mit mir, Tag für Tag und Woche für Woche. Und es ist dann noch sehr viel in meinem Leben passiert. Und nicht die drohende Hand Gottes oder das Strafgericht haben mich zu Gott zurückgeführt, sondern ich konnte Gott in seiner ganzen Güte und Freundlichkeit erkennen, wie er mir, obwohl ich es nicht verdiente, immer näher kam und mir aus meinen persönlichen Schwierigkeiten half. Und irgendwann, dann im April 2011, war ich dann soweit und habe gesagt, okay Gott, ich lasse alles los. Und von da an ging es aufwärts. In Vers 11 lesen wir, und die Lade des Herrn verblieb 3 Monate lang im Haus Obed-Edoms des Gathiters und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Da war ein Mann, der wusste, wie er mit der Lade Gottes umzugehen hatte, der die Gebote und die Ordnung Gottes kannte und Gott konnte ihn reichlich segnen. Und Geschwister, so ging es mir auch. Als ich noch auf dem Seminar war und Theologie studiert habe, da muss ich offen bekennen, dass ich eine gewisse Geringschätzung gegenüber den Schriften von Ellen White empfunden habe. Und wenn es so flapsige Sprüche gab, was man denn von einer Frau mit 3 Jahren Schulbildung erwarten kann, dann war ich sicherlich einer derjenigen, die darüber gelacht haben. Ich habe mich in der Zeit schwer versündigt, ohne es zu wissen. Aber als Gott mich dann so weit, ja, ich muss sagen, gedemütigt hat durch verschiedenste Umstände, dass ich bereit war, alles loszulassen, da verspürte ich so eine Liebe und so eine Freude daran, die Schriften des Geistes der Weissagung zu studieren, dass sie mir ein ständiger Begleiter auf dem Weg sind, jetzt seit knapp 3 Jahren. Und der Heilige Geist beeindruckte mich dann im Studium zu ganz viel Lebensstilveränderung, von denen ich vorher sagte, die sind nicht mehr gültig, das ist eine Privatmeinung von Ellen White. Und ich wurde sehr darin gesegnet. Und ich kann euch einfach nur dieses Zeugnis geben als Ermutigung, nehmt die Schriften aus dem Zeugnis Jesu ernst. Und so verstehe ich das auch hier. Das Haus Obed-Edoms wurde reich gesegnet, weil er das ganze Zeugnis Gottes und alle seine Ordnungen ernst genommen hatte. Und wenn wir weiterlesen in Vers 12 und 13, als nun der König David berichtet wurde, der Herr hat das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte, gesegnet, um der Lade Gottes willen, da ging David hin und holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms herauf in die Stadt Davids. Und es geschah, wenn die Träger der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren, opferte mein Mann einen Ochsen und ein fettes Schaf. Liebe Freunde, diesmal hatte David gewusst, wie er die Lade zurückzubringen hatte. Hier ist von Trägern, hier wird von Trägern gesprochen. Und diesmal sind gewisse Musikinstrumente auch nicht mehr dabei. Das heißt, diese schreckliche Situation, die dort eingetreten ist mit Ussa, hat bei David eine tiefe Reue und Umkehr bewirkt. Und das nächste Mal, beim zweiten Versuch, ist er wirklich auf die Knie gegangen und hat alles gemäß den Ordnungen Gottes getan. Und sie zogen sehr fröhlich mit der Lade in einer geheiligten Freude bis zur Stadt Gottes, zur Stadt Davids. Und ich frage mich, was bedeutet das für uns als Adventisten? Im Geist der Weissagung heißt es über 20 Mal, dass wir als Adventvolk die Geschichte Israels wiederholen. Und ich frage mich, stehen wir eventuell auch in der Gefahr? Und ich sage das deswegen, weil ich diese charismatische Erfahrung habe in diesen Feiergemeinden, wo hier an meiner Stelle das Schlagzeug steht und nicht das Rednerpult, wo der Gesangsleiter wichtiger ist als die Verkündigung des Wortes Gottes. Haben wir eventuell auch unsere Zeugnisse und das Zeugnis Jesu aus den Augen verloren und meinen, das Beispiel der Philister kopieren zu müssen, weil es bei den Philistern gut geht? Geschwister, ich klage niemanden an in unserer Gemeinde, aber ich kann nicht anders als aus meiner eigenen Erfahrung Zeugnis geben und ich stelle Fragen. Ich stelle Fragen an mich, ich stelle Fragen an dich und ich stelle Fragen an unsere Gemeinde. Wo ist der Weg? Wenn wir sehen, dass in Offenbarung 14, in dieser dreifachen Engelsbotschaft, wo sich alles zuspitzt am Ende der Zeit, da geht es um die Frage der Anbetung. Da heißt es einerseits, dass wir den anbeten sollen, der gemacht hat Himmel und Erde und die Wasserbrunnen und wir den Schöpfergott fürchten sollen. Aber wir wissen auch in der dritten Engelsbotschaft, dass uns eine schreckliche Warnung gegeben ist, wenn wir in einem falschen System der Anbetung verharren oder eine falsche Anbetung praktizieren. Ich habe euch eine Vision von Ellen White mitgebracht aus dem Buch Frühe Schriften, auf Seite 45 und 46, wer es nachlesen möchte. Und ich möchte es abkürzen, ich lese nur einige Sätze vor, um diese Vision entsprechend zu kürzen. Vor dem Thron sah ich das Adventvolk, die Gemeinde Gottes und die Welt. Und ich sah zwei Gruppen, die einen in tiefer Teilnahme vor dem Throne gebeugt, während die anderen teilnahmslos und sorglos dastanden. Die, die vor dem Throne gebeugt waren, beteten Jesus an und blickten allein auf ihn. Dann schaute er auf seinen Vater und schien für sie zu bitten. Dann sah ich ein besonders helles Licht von dem Vater auf den Sohn kommen und von dem Sohn ergoss es sich über das ganze Volk vor dem Thron. Aber nur wenige nahmen dieses große Licht an. Manche achteten es gering und andere ignorierten es. Und diejenigen, diese kleine beteten Schar, die es annahmen und sich darüber freuten, deren Angesichter strahlten von der Herrlichkeit des Lichts. Jene, die die ganze Zeit auf Jesus geblickt haben, die ganze Zeit ihre Augen auf ihn gerichtet haben, diese gingen dann mit Jesus in das Allerheiligste, weil Jesus sich erhoben hatte und seinem Vater in das Allerheiligste gefolgt war. Und dann sagte Jesus: Wartet hier, ich will zu meinem Vater gehen, um das Reich zu empfangen. Haltet eure Kleider rein und bald will ich wiederkommen von der Hochzeit und euch zu mir nehmen. Und im Glauben folgte diese kleine Gruppe Christus und dann beteten sie und sprachen: Vater, gib uns deinen Geist. Dann blies Jesus den Heiligen Geist über sie. In diesem Hauch war Licht, Macht und viel Liebe, Freude und Friede. Und dann heißt es weiter: Und dann wandte ich mich um und die Schar, die noch vor dem Throne lag, und sie wussten nicht, dass Jesus den Thron verlassen hatte. Und dann schien Satan bei dem Thron zu sein und zu versuchen, Gottes Werk zu betreiben. Und ich sah die, die zum Thron aufschauten, die beteten und sprachen, Vater, gib uns deinen Geist. Und dann hauchte Satan einen unheiligen Einfluss über sie aus. Darin war Licht und viel Macht, aber keine herzliche Liebe, keine Freude und kein Friede. Satans Ziel war, dass die Menschen zu täuschen und Gottes Kinder irre zu führen. Geschwister, mir ist diese Vision sehr wichtig. Die beschreibt eine Situation 1844, wo nur ein kleiner Teil der Miller-Bewegung mitgegangen ist und die Heiligtumslehre von ganzem Herzen angenommen hat. Aber dieser unheilige Einfluss, den sehe ich auch heute. Und ich sage es aus eigener Erfahrung. Es gibt einen Geist, der sich als Engel des Lichts verstellt und von dem hier gesagt wird, dass er sogar viel Macht hat, Wunder zu tun, krank zu heilen, aber in dem eben nicht die Liebe Christi ist. Die Freude, diese tiefe Freude und der Friede Christi wohnt nicht in diesem Geist. Liebe Freunde, wir leben in der Zeit der dritten Engelsbotschaft. Das tun wir seit fast 150 Jahren oder noch seit mehr als 150 Jahren. Und es geht in dieser letzten Zeit um die Anbetung. Und ich möchte euch einfach nur aus dieser eigenen Erfahrung, die ich gemacht habe, ermutigen, studiert diese Zeugnisse, studiert die dreifache Engelsbotschaft. Die alles entscheidende Frage am Ende der Zeit ist die Frage der Anbetung. Und ich erinnere mich wieder an Micha 6, Vers 8. Da heißt es, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Gottes Wort halten. Das bedeutet auch treu zu sein in allem, was Gott gesagt hat, dass wir das ernst nehmen und nicht beiseite schieben, dass wir Liebe üben, und zwar nur die reine Liebe, die Jesus uns durch seinen Heiligen Geist schenken kann. Wir können selber nicht lieben aus uns, aus eigener Kraft. Und dass wir demütig sind vor unserem Gott. Geschwister, ich war so viele Jahre stolz, und ich sage nicht, dass ich meinen ganzen Stolz schon überwunden habe, aber ich gehe gerne auf die Knie und sag, Herr, zerbrich mein stolzes Ich, aber lass mich mit allen Gläubigen bei dir sein, in deinem Reich, heute und wenn du wiederkommst, in den Wolken des Himmels. Amen.